Dem Heiligen Geist auf der Spur, das war schon ein richtig gutes Zeugnis eben dafür, was der Heilige Geist tut in dieser Welt. Genau. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen tatsächlich mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Die Verwandlung von Petrus, das ist die Überschrift über meine Predigt heute. Und zu Anfang eine kleine Geschichte über etwas, mit dem wir uns in nächster Zeit auch auseinandersetzen müssen, die Bewerbung als Pastor.
Eine Gemeinde hat eine vakante Pastorenstelle zu besetzen und befindet sich mitten im Bewerbungs- und Vorstellungsprozess. Die Gemeinde hatte bereits viele Bewerber zum Predigen und zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Jedoch kann sich der Gemeindeausschuss zu keinem dieser Bewerber durchringen und hat noch immer keine Entscheidung getroffen. Schließlich sagt der Vorsitzende der Versammlung resigniert: Nun habe ich hier noch eine letzte Bewerbung, aber sie klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Der Mann schreibt von sich selber, er sei nicht ganz gesund, ihm habe seine Krankheit in der Gemeindearbeit schon ernstlich zu schaffen gemacht. Zwar verfüge er über weitreichende Erfahrungen, halte es aber nie lange in einer Gemeinde aus. Nur in einer sei er immerhin 3 Jahre geblieben. Öfters habe er Streit mit Brüdern oder bestimmten Arbeitsbereichen der Gemeinde gehabt. Organisation sei nicht seine starke Seite. Man sage ihm nach, dass er gelegentlich sogar vergesse, wen er getauft habe. Zudem ist er trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch nicht verheiratet. Andererseits dürfe er wohl annehmen, dass er ein recht guter Theologe und Prediger sei. Auch meine er, den Heiligen Geist zu haben. Wenn die Gemeinde es mit ihm versuchen wolle, werde er ihr dienen, so gut er könne. In der Mitgliederversammlung erfolgt allgemeine Entrüstung. Wie kann es ein unverheirateter, kränklicher, streitsüchtiger und gedächtnisschwacher Mann wagen, sich in dieser Gemeinde als Pastor zu bewerben? Die Abstimmung erfolgt schnell und eindeutig. Den Bewerber würde man gar nicht erst zur Probepredigt einladen.
Disqualifiziert wegen menschlicher und körperlicher Schwäche. Wer ist denn dann überhaupt fähig, eine Aufgabe zu übernehmen? Gibt es, oder ich sag mal so rum, es gibt niemanden, der nicht auch Schwächen hat, oder? Wer hat nur Stärken von euch? Das für das zeigen, dass das genau der Grund ist. Und zwar gucken wir jetzt Petrus vor Pfingsten an. Petrus, einer der bekanntesten von den ersten Mal begegnete und ihn noch gar nicht kannte, er war fasziniert von Jesus, von der Art, von dem Auftreten, anscheinend auch von seiner Ausstrahlung, und er gehorcht ihm von Anfang an. Wir kennen die Geschichte mit dem Fischzug. Ja, er als Fachmann hört auf den Rat eines Nichtfachmannes entgegen seiner Logik und geht trotzdem nochmal. Nein, nur deswegen, weil Jesus das gesagt hat. Also er vertraut. So, er wagt es bei einer Gelegenheit, als Jesus auf dem Wasser ging, Petrus steht vorne im Boot und sagt, Jesus, wenn du das bist, dann lass mich auch aufs Wasser gehen. Mutig. Ja, also das ist Petrus. Mutig, vorangehend, so nicht groß nachdenken, tun. Ja, so richtig ein Macher. Und man merkt an der Stelle schon, und ihr kennt die Geschichte sicherlich, ja tatsächlich, Petrus geht aufs Wasser und er kann auf dem Wasser gehen. Aber sein Glaube hält nicht lange durch. Er guckt auf die Umstände, guckt von Jesus weg auf die Umstände und fängt an unterzugehen. Und Jesus muss ihn retten. Jesus muss ihn an die Hand nehmen und wieder rausholen. Und später, als Jesus sagt, mein Ende ist gekommen, ich werde verhaftet werden und ich werde gekreuzigt werden, das ist Petrus, der sagt, das geschehe dir bloß nicht. Und er muss hören von Jesus, geh hinter mich, Satan. Also wenn Jesus seinen engsten Begleiter Satan nennt, dann hat er einen riesengroßen Bock geschossen und hat mal wieder versagt, wieder nicht erkannt, was Jesus da eigentlich sagen wollte und ist ziemlich gedemütigt an der Stelle. Also wieder versagt. Und dann später, als es dann wirklich kurz davor ist und Jesus das nochmal wiederholt, so, ich werde getötet werden. Da sagt er, ich werde mit meinem Leben dafür einstehen, dass du nicht getötet wirst. Welch eine Aussage. Ich gebe mein Leben hin, damit du nicht sterben musst. Das war ein Petrus. Mutig, vorangehend. Aber dann, ganz kurz danach, als es dann wirklich passiert, dass Jesus gefangen genommen wird, abgeführt wird, zu den hohen Priestern, zum hohen Rat, zum Vorhör. Petrus geht hinterher und dort im Hof, da passiert Folgendes. Ich lese das, Matthäus 26, 69 bis 75. Während Petrus noch draußen im Hof saß, kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du warst doch auch mit Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden, der war auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen. Und wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an. Sicher gehörst du zu ihnen. Dein Dialekt verrät dich ja. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann nicht. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, bitterlich zu weinen. Das war wohl die schmerzlichste Erfahrung von Petrus, die er je in seinem Leben gemacht hatte. Seinen besten Freund, der zu dem er aufgeschaut hat, der ihm wichtig war, das Wertvollste, was er bisher im Leben kennengelernt hatte, diesen Freund, den verleugnet er. Ich glaube, er gibt sich sogar die Schuld daran, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das steht nicht in der Bibel, das ist mein Zusatz. Aber ich kann mir vorstellen, dass er Schuldgefühle deswegen, ich habe Jesus nicht verteidigt, ich habe, so wie ich das versprochen habe, ich habe mein Leben nicht gegeben, ich habe ihn verleugnet, ich habe gesagt, ich kenne den nicht. Und an einer anderen Stelle, in einer anderen Evangelium steht, dass Jesus ihn nochmal anschaut. Ich glaube, dieser Blick ging so tief in sein Innerstes, hat ihn so betrübt und hat ihm so bewusst gemacht, wie schwach er an dieser Stelle war. Versagt, versagt an dieser Stelle. Ich habe versagt. Was bin ich wert? Was kann ich tun? Wozu bin ich überhaupt berufen? Als Jesus wieder auferstanden ist, da vergibt er ihm. Er sagt ausdrücklich, bestätigt auch nochmal ausdrücklich, dass die Berufung, die er Petrus zugesprochen hat, nämlich sein Volk zu leiten und zu führen, dass er diese Berufung weiterhin zu ihm steht, dass diese Berufung weiterhin gilt. Und er vergibt ihm und sagt, Petrus, ich vergebe dir. Und trotzdem, das liegt wie eine Last auf Petrus, dieses Versagen, wie ein riesenschwerer Klotz. Und dann diese Berufung, die Jesus ausspricht, ja, er soll sein Volk leiten. Und ich weiß nicht, ob das nicht noch eine Last obendrauf ist, eine Aufgabe auszuführen, mit dieser Schwäche immer wieder im entscheidenden Moment zu versagen. Ich weiß nicht, wie Petrus sich gefühlt hat. Ich glaube nicht, dass er mutig sagte, ja, das mache ich schon, ich kann das. Das hat ihn zu sehr getroffen, dieses Erlebnis. Er hat versagt. Wer kann jemanden mit solch einer Schwäche gebrauchen? Hast du das vielleicht dich selber auch schon mal gefragt? Du kennst ja deine Schwächen. Du gibst sie nicht unbedingt gerne zu, aber du kennst ja deine Schwächen. Wie kann man jemanden mit so einer Schwäche gebrauchen? Bin ich überhaupt was wert? Hast du dich sowas schon mal gefragt? Keiner ist ohne Schwäche, habe ich gesagt. Und wie oft sagen wir aufgrund dessen, wenn wir uns so selber angucken und unsere Schwäche angucken, nee, ich kann das nicht. Ich traue mir das nicht zu. Ich kann das nicht. Mir ging es nicht anders. Ich habe immer Schwierigkeiten mit denjenigen gehabt, die mir nicht gehorchen wollen. Ich war von meinem Chef, ich war ja Tischler früher, und mein Chef hat mir mehrere Projekte anvertraut, wo ich mit mehreren Kollegen dann dieses Projekt durchführen musste. Das ging dann über längere Zeit. Und er hat gesagt, so, du leitest das Ganze. Du bist dafür verantwortlich. Das war, einmal haben wir das in England, also in England haben wir sogar mehrere Sachen gehabt. So, und aber auch bei einem Ladenumbau, sowas, ne? Ich war dann dafür verantwortlich und musste dann sagen, so was meine Kollegen tun sollten. Und solange die gemacht haben, was ich gesagt habe, war das alles kein Problem. Kamen wir gut miteinander klar. Aber es gab auch einige, die gesagt haben, so, nee, ich mache das nicht so, wie du gesagt hast, ich mache das so, wie ich das will. Und das gefiel mir nicht. Vor allen Dingen, wenn das dann so, ich habe immer den Anspruch, das möglichst gut zu machen. Und wenn das dann Fusch war, da habe ich gesagt, nee, das kommt nicht in Frage. Sondern habe ich ihm das erklärt, nee, du, das hält nicht auf Dauer oder wie auch immer. Und wenn er trotzdem nicht gehört habe, dann bin ich sauer geworden. Und irgendwann zum Schluss habe ich dann gesagt, du machst das jetzt so, wie ich das gesagt habe. Punkt aus. Ich bin der Chef und du machst das. Jo. Zu der Zeit war ich auch Ältester in der Gemeinde. Und da habe ich das genauso gemacht. Also nur mit denen, die sich dann gewehrt haben. Und in einem Fall, kann ich mich noch dran erinnern, auch so. Einer, der so richtig aufmüpfig war, nee, mach ich nicht. Und wir haben uns gestritten und ich habe es genauso gemacht. Du machst das jetzt, ja? Ich befehle dir das, mach das so. Und mein Pastor, der hat das gehört, der hat das mitgekriegt. Ich war zu der Zeit schon in einer Ausbildung zum Pastor. Und er sagt, Stefan, wenn du so mit Leuten umgehst in der Gemeinde, dann kann ich dir garantieren, du hast bald keine Mitarbeiter mehr. Du musst wertschätzen mit denen umgehen, selbst wenn du im Recht bist mit dem, was du sagst, versuch sie zu gewinnen, aber nicht ihnen einfach zu befehlen, mach das. Sonst wirst du keine Mitarbeiter. Die sind alle freiwillig dabei, ja, so, und du kannst nicht so mit denen umgehen. Wenn du irgendwann Pastor bist, wenn du deine Mitarbeiter loswerden willst, dann musst du dich genauso verhalten. Jo. Versagt. Bin ich dazu in der Lage? Kann ich das überhaupt? Ich habe diese Schwäche. So, und ich wusste in diesem Moment, und der Heilige Geist hat in mir gearbeitet, das war ja nicht das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Und ich habe jedes Mal gemerkt, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Ja, die Reaktion der anderen war immer so, dass sie das widerwillig gemacht haben und eigentlich immer nur Streit dabei entstanden ist, aber nicht wirklich ein gutes Miteinander. So, und ich wusste, das kann so nicht weitergehen. Mit der Schwäche wird das nichts. Und der Heilige Geist fing an zu arbeiten in mir und sagte so, du hast jetzt eine Chance. Geh hin und entschuldige dich bei demjenigen. Und das fiel mir bei dem besonders schwer. Der wollte mich provozieren. Ja, der wollte mich so richtig in Rage bringen. Der wusste genau, welchen Knopf er bei mir drücken musste. Und so, das fiel mir besonders schwer. Und ich habe es trotzdem gemacht. Fiel mir wirklich schwer. Ich bin hingegangen, habe mich entschuldigt für die Art und Weise. Und ich war total überrascht. Der hat sehr positiv reagiert. Der ist darauf eingegangen. Wir konnten sachlich über diesen Punkt reden und dann war die Sache gegessen. Und er hat es gemacht. Ich habe das, und ich habe gemerkt, ich habe das nicht aus meiner Kraft heraus gemacht. Der Heilige Geist hat mir geholfen, diese Schwäche zu überwinden und hat mir die richtigen Worte und auch das richtige Herz gegeben, um dieses Gespräch zu führen. Nur mit dem Heiligen Geist hat das funktioniert. Er hat meine Schwäche ausgeglichen. Hat das bei Petrus auch geklappt? Bei dem hat das vorher geklappt. Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist. Pfingsten, das war letzte Woche, haben wir Pfingsten gefeiert. Zu Pfingsten. 120 Jünger werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und reden in neuen Sprachen. Nicht hinter verschlossenen Türen, so wie sie vorher die ganze Zeit darauf gewartet haben. Da haben sie sich zurückgezogen, Türen alle zugemacht, weil sie Angst hatten. Jesus war gerade gekreuzigt worden und alle Anhänger von Jesus standen in Gefahr, dass denen dasselbe passierte. Also haben sie sich eingeschlossen. Aber als der Heilige Geist fiel, Türen auf und haben draußen auf, mitten auf dem Marktplatz in Jerusalem, haben sie in neuen Sprachen gepredigt. Die großen Taten Gottes verkündigt. Aber in einer Sprache, die sie selber nicht konnten, sondern die ihnen der Heilige Geist eingegeben hatte. Die Leute haben dieses Brausen des Heiligen Geistes, das haben die gehört. Und sie haben auch gesehen, wie diese Feuerzungen auf die Leute kamen. Und dann haben sie gesehen, was daraus kam. Nämlich diese Sprachen, die sie verstanden haben, aber sie wussten genau, das sind einfache Leute, die haben diese Sprache nie gelernt. Und dann haben sie sich gefragt, was ist da los? Sind die betrunken? Ja, die waren auf einmal total begeistert und das sah so aus, als wenn die betrunken waren. Apostelgeschichte 2, 14 bis 15. Da trat Petrus mit den anderen 11 Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung: Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Hört mir zu. Diese Männer hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja erst um 9 Uhr früh. So, das ist nur der Anfang der Predigt, die geht noch weiter, das könnt ihr nachlesen. So, Petrus war wie verwandelt. Vorher, ja, habe ich gerade erzählt, und jetzt voll Begeisterung, voll Heiligen Geist. Ja, und er tritt auf mit Begeisterung vor die ganze Menge. Er ist nicht mehr betrübt, er ist nicht mehr im Selbstmitleid versunken, sondern er tritt mit Begeisterung auf, mit Kraft, mitten in Jerusalem. Wie weggeblasen ist diese Last des Versagens und die Enttäuschung über seine Schuld. Der Heilige Geist nutzt seine Stärken, denn Petrus hat auch Stärken. Er ist derjenige, der sich traut, nach vorne zu gehen und den ersten Platz einzunehmen. Das ist Petrus. Das ist seine Stärke. Und die nutzt der Heilige Geist jetzt. So, Petrus, jetzt bist du dran. Und er kann auch predigen. Ganz offensichtlich. Er hält hier eine mitreißende Predigt. Und die Schwäche, glaub nicht, dass Petrus nicht auch diese Gedanken kamen. Was mache ich hier eigentlich? Hier, vor der ganzen Versammlung, jeder sieht das, was ich hier mache. Die Hohenpriester warten doch nur darauf, dass einer Jesus bekennt und dann sie einkassiert und ins Gefängnis wirft und vielleicht sogar umbringt. Glaub nicht, dass diese Gedanken nicht kamen. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist ihm diese Gedanken ganz schnell verscheucht hat und sagt, du, ich bin mit dir, tu das, was ich dir gesagt habe. So, und deswegen tut er das. Und der Heilige Geist, wenn ihr diese Predigt nachlest, der Heilige Geist gibt ihm Bibelstellen. Ja, Petrus hat 3,5 Jahre bei Jesus gelernt und er war als Jude, war er mit Sicherheit auch im Wort unterrichtet und trotzdem, er war kein Schriftgelehrter. Er konnte nicht mal eben so zack, zack, zack in seinem Gedächtnis nachgucken, was steht denn wo und wofür steht das? Und wenn wir lesen, dass er eine Prophetie aus dem Alten Testament mal ebenso nimmt und sagt, das ist das, was hier jetzt geschieht, dann merkt er, der Heilige Geist gibt ihm Erkenntnis auch über das Wort. Er zeigt ihm die Bibelstellen, die jetzt dran sind in dieser Situation und er erklärt ihm, was sie bedeuten. Und Petrus gibt es weiter an die Menge. Petrus predigt lange und ausführlich. Und er hat keine Angst vor den Hohenpriestern. Er hat keine Angst davor, ins Gefängnis geworfen zu werden. Er steht da, obwohl er sich bewusst war, das bin ich sicher, er war sich bewusst über die Gefahr. Aber jetzt, sagt der Heilige Geist, jetzt ist es dran, hier zu stehen und zu predigen. Und darauf hört er und das tut er. In Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Und zum Schluss ruft er aus, in Vers 36 lesen wir das, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Messias gemacht. Wenn du vor vielen Leuten predigst, hier sind nicht viele Leute, das waren Tausende, und denen vorwirfst, ihren Messias gekreuzigt zu haben, macht euch das mal bewusst. Sie haben schon seit Jahrhunderten auf den Messias gewartet. Sie wussten, dass der Messias kommt. Und Petrus sagt ihnen, ihr habt den Messias gekreuzigt, ihr habt ihn umgebracht. Welch ein Vorwurf. Dem muss klar sein, wenn du sowas so, also solchen Masse mal sagst, dann muss dir klar sein, das kann einen Mob geben und du kannst dabei draufgehen. Wenn die nämlich sagen, was wirfst du uns hier vor? Ja, und dann auf ihn los und was hast du als einziger Prediger denn für eine Chance gegen 1000 Leute? Ja, merkt ihr, er ist mutig, er geht voran in der Kraft des Heiligen Geistes und traut sich sogar solch einen Vorwurf an dieses Volk weiterzugeben. Welch eine Begeisterung, merkt ihr, wie der Heilige Geist in ihm wirkt, dass da keine Angst mehr ist, dass da keine Angst vor Versagen mehr ist? Er sagt das, was gesagt werden muss, denn es ist die Wahrheit. So, und der Heilige Geist leitet ihn, ermutigt ihn und er bewirkt, der Heilige Geist hat was damit vor. Es ist ja nicht so, dass er einfach Petrus dahinstellt und sagt, mach mal, sondern der Heilige Geist hat einen Plan von Anfang an gehabt. Aber er braucht Petrus, um diesen Plan umzusetzen. Ohne Petrus, ohne die Predigt von Petrus, wäre das ganze Wirken des Heiligen Geistes in dem Moment wertlos. Aber der Heilige Geist will wirken, er will Menschen retten, er will Menschen zu Jesus führen. Und dazu braucht er Petrus, dazu braucht er diese Predigt von Petrus. Apostelgeschichte 2, Vers 37, da lesen wir, was der Heilige Geist in den Menschen wirkt. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun, fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Merkt ihr, dass der Vorwurf, der hätte zum Aufruhr führen können, der bewirkt durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wirkt er, dass sie betroffen waren. Dass es sie im Innersten getroffen hat, dass sie sich bewusst waren, ja, wir haben einen riesengroßen Fehler gemacht. Und die standen jetzt da und sagten, was sollen wir denn jetzt tun? Sie waren fragend. Sie haben Petrus vertraut. Sie merkten, dass da Wahrheit rüberkommt. Das hat nicht Petrus bewirkt, das hat der Heilige Geist getan. Er hat mit Petrus zusammengearbeitet, er hat sein Werk gehabt dabei. Aber er brauchte Petrus dazu, ohne Petrus wäre es nicht passiert. So und dann, Petrus lässt das natürlich nicht in Ruhe, wenn er gefragt wird, dann gibt er auch Antwort. Und das tut er ausführlich. In Vers 41 lesen wir, alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag hinzu. Weil er ihnen das Evangelium erklärt hat. Weil er ihnen gesagt hat, warum Jesus gestorben ist. Weil er sagt, du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Und dann lasst euch taufen und dann bekommt ihr die Gabe des Heiligen Geistes. Und das hat er ganz ausführlich erklärt. Ich sage, das war keine kurze Predigt. Aus dem Stegreif, nicht vorbereitet. Er hat einfach so gepredigt, weil der Heilige Geist ihm die richtigen Worte eingegeben hat. Und wer wünscht sich nicht, dass sich mal aufgrund einer Predigt 3000 Leute bekehren? Matthias hat zwar am Freitag noch gesagt, von wegen, Herr, lass Erweckung geschehen, aber bitte nicht so viele auf einmal. Ich sage, das darf ruhig, das darf uns wehtun, das muss uns herausfordern, das muss alle unsere Kräfte kosten, weil es geht um Menschen, die gerettet werden sollen. Und wenn jemand bereit ist, sich retten zu lassen, dann sollten wir alles dafür tun, um das zu tun, um ihm zu helfen, um ihn dahin zu bringen und ihn weiterzuführen, damit er bei Jesus bleibt. Da sollten wir alle Kraft für einsetzen. Welch eine Frucht, 3000 Leute auf einmal bekehren sich, nur deswegen, weil Petrus sich hat vom Heiligen Geist erfüllen lassen und bereit war, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten, seine Schwäche zu überwinden, seine Last des Versagens abzulegen. Wenn unsere Gemeinde mal um das 25-fache innerhalb von einem Tag wächst, könnt ihr ja mal ausrechnen, wie viel dann dazugehören. Jetzt überlegt mal, was wäre passiert, wenn man Petrus wegen dieser Schwäche, wegen seines Versagens aussortiert hätte. Wenn Jesus gesagt hätte, du Petrus, tut mir leid, der Bock war zu groß, da nehme ich lieber einen anderen. Wen hätte der Heilige Geist gefunden in dem Moment? Wäre jemand anders in der Lage gewesen, das zu tun? Der Heilige Geist wusste um die Schwäche, dieses Versagen von Petrus. Aber er hat ihn nicht aussortiert, sondern er hat an ihm festgehalten. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum wir den Heiligen Geist brauchen, warum Jesus uns den Heiligen Geist geschenkt hat, damit er mit uns zusammenarbeiten kann und damit er unsere Schwächen ausgleichen kann. Ich glaube, dass jeder von uns gebraucht werden kann. Jeder von uns hat Stärken, die der Heilige Geist gebrauchen kann und gebrauchen will. Petrus wurde zu einem der bedeutendsten Apostel. Wenn wir Petrus hören, Petrus ist überall immer, ja, einer der größten Apostel, die es gibt von diesen 12. Hat er seine Schwäche eigentlich überwunden? Also hat der Heilige Geist einfach ihm die Schwäche weggenommen? Nee, hat er nicht. Interessant, er hat diese Schwäche beibehalten. Wir lesen später im Galaterbrief davon, sein Kollege Paulus, der macht ihn richtig an. Und da zeigt sich wieder genau die gleiche Schwäche. Petrus hatte zusammen mit Juden, mit Nicht-Juden zusammen gegessen. Halten wir für ganz normal, ne? Ist nichts Schlimmes. Ja, kannst doch mit jedem essen, wie du willst. Genau. Aber den Juden war es verboten, mit Nicht-Juden Gemeinschaft zu haben und mit ihnen zu essen. Und da gesetzestreue Juden kamen in die Stadt, in den Ort, hat Petrus gedacht, oh Backe, was mache ich hier? Ich ziehe mir Kritik von diesen Juden auf mich. Ich als Jude esse mit Nicht-Juden. Und er hörte schon, wie sie über ihn lästern und mit dem Finger auf ihn zeigen. Und da hat er gesagt, so, tschüss, ich gehe. Und hat sich verzogen. Und Paulus kriegt das mit und sagt, Petrus, was machst du da? Jesus hat uns zur Freiheit berufen und er hat die Heiden genauso gerufen wie die Juden auch. Und wenn du jetzt vormachst, dass du mit Nichtjuden keine Gemeinschaft mehr haben kannst, was ist das denn für eine Botschaft? Du untergräbst das, was Jesus gepredigt hat. Und er macht ihm große Vorwürfe. Aber das war genau wie das Gleiche. Er hat Angst vor Menschen. Menschenfurcht kann man sagen. Er hat versagt in dem Moment. Er hat nicht dran gedacht. Also er hat die Schwäche im Grunde immer noch. Ja? Aber trotzdem ist er einer der bedeutendsten Apostel geworden, weil der Heilige Geist ist trotzdem mit ihm. Und er hat ihn gebraucht in seinen Stärken. Diese Schwäche, wir lesen das nur noch an einer Stelle, an dieser einen Stelle. Diese Schwäche hat ihn nicht mehr beherrscht. Und das ist wichtig. Er hat die Schwäche noch, aber der Heilige Geist hat ihm geholfen. In diesem Fall hat er mal versagt, aber der Heilige Geist hat ihm geholfen, dass diese Schwäche ihn nicht beherrscht. Dieses Versagen ihn nicht von seinem Tun, von seinem Wirken abhält, sondern er ist weitergegangen. Im Bewusstsein, ja, ich bin nicht in allen Punkten gut, ich habe meine Schwächen, aber ich weiß, der Heilige Geist ist mit mir und er hat einen Auftrag für mich. Und den hat er getan, den hat er weitergemacht. Du bist kein Petrus. Ich auch nicht. Bin ich auch froh drüber. Ich muss die Aufgabe von Petrus, kann ich nicht erfüllen. Aber ich glaube, dass du genauso vom Heiligen Geist gebraucht werden kannst. Du musst nicht so berühmt werden wie Petrus. Der Heilige Geist hat so viel mehr Aufgaben, als nur nach vorne zu gehen und vor zigtausend Leuten zu predigen oder den Heiden das Evangelium zu bringen. Und wenn es eine ganz kleine Aufgabe ist, der Heilige Geist kennt deine Stärken, er weiß, wo du gut bist und er kennt auch deine Schwächen und er sortiert dich nicht aus, sondern er gleicht diese Schwächen aus. Er gibt dir Überwindung, diese Schwächen zu überwinden, beziehungsweise dass sie dich nicht mehr regieren. Du bist nicht nutzlos. Guckt, ihr seht, ich bin tatsächlich Pastor geworden. Ja, keiner hat mich wegen der Schwäche aussortiert. Der Heilige Geist hielt meine Stärken anscheinend für wichtig genug und für ausreichend, um mich gebrauchen zu können als Pastor. Und ich habe meine Schwächen genauso wenig verloren wie Petrus. Ich habe diese Schwäche immer noch. Die kommt nicht mehr so häufig durch. Und der Heilige Geist hilft mir, damit umzugehen. Aber es kann durchaus mal, ich weiß nicht, ob das eine oder andere schon mal erlebt hat, es kann durchaus mal vorkommen, wenn ich so richtig in Rage bin und nicht vom Heiligen Geist, sondern von meinem Fleisch regiert werde, dann kommt diese Schwäche auch zum Vorschein. Kalle kann da mit Sicherheit von berichten, als wir unser Haus renoviert haben, da kam das dann durchaus mal hoch. Dann kann ich mich über Dinge fürchterlich aufregen. So, ich weiß, ich habe diese Schwäche und ich weiß, ich bin auf den Heiligen Geist, auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen. Ich schaffe es nicht alleine. Und wisst ihr, soll ich dir was sagen? Es ist gut so. Es ist gut so. Wenn ich alles aus eigener Kraft tun würde, aus eigenem Vermögen, aus menschlichem Vermögen, dann kommt auch was Menschliches dabei raus. Wenn ich mir aber bewusst bin, ich brauche den Heiligen Geist und selbst meine Stärken, auch für meine Stärken brauche ich den Heiligen Geist, dann kommt auch die Frucht des Heiligen Geistes dabei raus und nicht die menschliche Frucht. Und ich will keine menschliche Frucht hervorbringen, weil die wird nicht Bestand haben. Aber das, was der Heilige Geist tut und die Frucht des Heiligen Geistes, die hat Bestand. Die ist göttlich, die ist gut. Wollt ihr übrigens wissen, wer der Bewerber um die Pastorenstelle war? Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte ja schon. Der Bewerber, dieser schwache, gedächtnisschwache, kranke, alte, nicht verheiratete Bewerber, war Paulus. Ihr könnt mal nachlesen, Paulus war wirklich so. Das sind alles Eigenschaften, die Paulus sind. Und was macht die Gemeinde? Sie sortiert ihn aus. Ich kann nur sagen, schwerer Fehler, oder? Schwerer Fehler. Wenn wir nach menschlichen Kriterien Menschen beurteilen, dann sortieren wir Männer wie Paulus aus. Paulus, ich sag mal, ich habe eben von Petrus als einem der bedeutendsten Apostel gesprochen. Paulus steht dem im Nichts nach, im Gegenteil. In mancher Beziehung sogar war er noch bedeutender. Obwohl ich da jetzt keine Wertung machen will. Paulus, so ein von Gott gebrauchter Mann, hat solche Schwächen gehabt, auch körperliche Schwächen. Gedächtnisschwächen. Ich habe keinen getauft. Ja, doch vielleicht den. Ja, Mann. Der Heilige Geist war mit ihm. Er hat sich auf den Heiligen Geist verlassen. Er hat mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Und die Schwächen, die musste seine Mitarbeiter häufig ausgleichen. Und das haben sie auch getan. Und der Heilige Geist hat mit Sicherheit vieles ausgeglichen, was Paulus verbockt hat. In Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist kommt was Gutes raus. Glaub mir das. Und dafür ist der Heilige Geist gekommen. Und er macht das gerne. Er muss nicht erst betteln, beziehungsweise du musst nicht erst betteln darum. Er macht das gerne. Dafür ist er da. Unser Begleiter, unser Fürsprecher, unser Ermutiger, unser Tröster, aber auch unser Helfer. Mach dir nicht den gleichen Fehler bei dir, wie die Gemeinde mit Paulus gemacht hat. Sortier dich nicht aus. Kategoriere dich nicht als, ich kann das nicht ein oder ich bin dafür nicht geeignet. Wenn der Heilige Geist dir etwas sagt, dazu bist du geeignet, da will ich dich gebrauchen und du sagst, ich kann das nicht. Mach das nicht, leg dieses, ich kann das nicht an die Seite. Wenn der Heilige Geist dich beruft zu etwas, dann wird er diese Schwächen, wo du denkst, du bist dafür nicht geeignet, der wird er ausgleichen. Er wird dir die Kraft geben. Er wird dir helfen, dich zu überwinden. Lass dich nicht entmutigen. Schau nicht auf deinen Mangel. Lade den Heiligen Geist ein, mit dir zusammenzuarbeiten. Und bitte ihn darum, dich mit seiner Kraft zu erfüllen. Aus eigener Kraft schaffen sie es nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Und gemeinsam mit dem Heiligen Geist wird was Gutes draus. Da kommt göttliche Frucht raus. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Arbeite mit dem Heiligen Geist zusammen. Amen.